Dann Deals, der Transfermarkt-Podcast mit Max Ropers und Fabian Knotnerus.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Dann Deals, der Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Fabian Knotnerus und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zuhört bei dieser neuen Folge. Und ich freue mich natürlich wieder, dass Tobi Kröger am Start ist nach den ganzen Marktwert-Updates, jetzt auch zu Transfers und Gerüchten und zu einem kleinen Kadercheck, den wir machen. Schön, dass du da bist, Tobi.
Moin Knott, ihr freut mich wieder hier zu sein.
Sehr schön. Und wir haben ja vor so einem Monat circa über den möglichen Ausverkauf von Bayer Leverkusen gesprochen, falls Xabi Alonso den Verein verlassen sollte. Jetzt, einen Monat später, sind wir schlauer bezüglich der Personalie Xabi Alonso. Er wird bei Bayer Leverkusen bleiben, das hat er jetzt jüngst vor dem letzten Spiel gegen Hoffenheim bestätigt. Erstmal vielleicht dazu nochmal, ist jetzt natürlich schon ein bisschen her, ihr habt viel da schon zu gehört wahrscheinlich, deshalb halten wir uns, was das angeht, kurz. Hast du damit gerechnet, dass er bleibt?
Nee, damit habe ich nicht gerechnet, muss ich sagen. Ich habe ihn schon bei Bayern gesehen, gerade weil auch die Gerüchte ja immer lauter wurden, beziehungsweise auch Uli Hoeneß sich da ja mal wieder zu Wort gemeldet hatte und ich schon dachte, okay, wenn der sich jetzt so weit aus dem Fenster lehnt, könnte da echt was dran sein. Letztendlich finde ich es aber auch eine gute Entscheidung, alleine deshalb, weil er sich nicht treiben lässt und jetzt einfach sagt, weil jeder erwartet, ich werde jetzt zu Bayern, Liverpool oder Real Madrid gehen, so, ich warte erstmal ab, bleib bei Leverkusen hier. Passt eigentlich aktuell alles und ja, meine Theorie ist, dass er sich da vielleicht auch ein wenig an Jürgen Klopp orientiert hat und sich gesagt hat, er ist nach der Meisterschaft damals mit dem BVB geblieben, so, ich kann das jetzt auch und die Türen werden mir nächstes Jahr auch noch offen stehen.
Man muss ja schon sagen, wenn man die Angebote hat oder die Interessenten, Bayern, Liverpool, beides Ex-Vereine, dann ist Real Madrid immer noch so die Möglichkeit bezüglich 2025, 2026, falls Carlo Ancelotti irgendwann aufhören sollte. Da muss man auch schon auf jeden Fall, ja, vom Charakter her so gewillt sein und das erstmal ablehnen zu können, weil wer weiß, wann diese Trainerpositionen demnächst wieder verfügbar sind. Also im Zweifelsfall ist es ja so, dass sowohl Bayern als auch Liverpool was Langfristiges suchen und nicht halt nach einem Jahr dann sagen, oh du, Xabi, jetzt bist du ja wieder frei oder jetzt könnten wir. Komm, wir schmeißen unseren Trainer raus, dich wollen wir haben. Also muss ich schon sagen, Hut ab vor dem bisherigen Karriereweg und so wie es jetzt weiter angeht, bin ich sehr gespannt, wie das bei Leverkusen weitergeht. Und das ist auch unser erstes Thema heute, nämlich vom Ausverkauf, vom möglichen, von dem wir gesprochen haben, jetzt zu einem, was hat der Verbleib von Xabi Alonso für Auswirkungen auf den Kader von Leverkusen? Wir haben schon viel gesprochen über mögliche Abgänge. Wir können das einmal kurz strukturieren. Frimpong hat eine Ausstiegsklausel. Es gab Gerüchte um einen Tarabgang im Winter in die Premier League oder im letzten Sommer auch schon. Grimaldo wurde natürlich aufgrund seiner Leistung immer wieder genannt. Boniface auch ein Kandidat möglicherweise. Palacios. Lass uns mal anfangen mit Frimpong, der eine Ausstiegsklausel hat, wo man schon sagen könnte, da sind Leverkusen auch so ein bisschen die Hände gebunden. Also da haben sie jetzt nicht so das letzte Wort. Glaubst du, er bleibt oder er geht?
Ich glaube, er geht. Er wird sehr gute Angebote haben, auch gerade bei der EM wird er, denke ich, auch viel spielen. Das war ja immer ein Punkt gewesen, dass er sich in der Nationalmannschaft auch nicht wirklich zeigen konnte. Aktuell sieht das jetzt ganz gut aus, dass er sich da auch durchsetzen kann gegen Dumfries und das nochmal die große Bühne, wo er sich auch nochmal zeigen kann. Und ja, Bayer Leverkusen wird nicht jeden halten können. Und ich glaube, jetzt gerade bei den Ausstiegsklauseln sind sie dann vielleicht auch vom Kopf her nochmal gewillt, da zu sagen, okay, gut, diesen Kampf werden wir verlieren. In dem Sinne, 2-3 Abgänge wird es dann geben. Und ich glaube, er ist der für mich offensichtlichste Abgangskandidat. Ich bin aber auch bei Leverkusen gespannt, wie sie ihn dann ersetzen würden. Und eigentlich so die Arbeit, die Rolfes gemacht hat zuletzt, würde mir auch als Leverkusen-Fan Hoffnung geben.
Wir haben ja zu den möglichen Ersatzspielern quasi, die dann als Ersatz verpflichtet werden, zu denen kommen wir später noch. Erstmal, wir haben jetzt natürlich schon mit Frimpong angefangen, aber nochmal zurückgerudert quasi, weil ich ein bisschen vorschnell war. Glaubst du, aufgrund des Verbleibs von Xabi Alonso kann Leverkusen jetzt mehrere Spieler halten? Also wir haben ja jetzt, ich habe ja jetzt vorhin die Namen genannt, die 5, 6, die da im Raum standen, die den Verein verlassen hätten können oder weiterhin natürlich können. Glaubst du, aufgrund des Verbleibs sagen jetzt auch die Spieler, geiles Projekt in der Kabine, macht richtig Spaß, fußballerisch ist das 1A, was wir hier spielen. Ich bleibe und Xabi Alonso spielt da eine sehr, sehr wichtige Rolle?
Glaube ich schon. Also man hätte Angst haben müssen, wenn Xabi Alonso geht, dass er vielleicht noch den einen oder anderen mitnimmt. Ich glaube schon, dass man jetzt den Großteil des Teams halten kann. Wie gesagt, Frimpong halte ich für einen Abgangskandidat. Dann vielleicht noch ein Palacios und einer der Innenverteidiger, wo sie ja auch ein großes Angebot haben und wo man vielleicht auch jetzt einen guten Moment haben kann, wo man auch noch ein bisschen Geld einnimmt und sich da strukturell nochmal anders aufstellt. Aber generell glaube ich jetzt nicht, dass man das ganze Team neu umbauen muss, sondern dadurch, dass er bleibt als Trainer, dass man da eher, ja, so dieses besagte Feintuning halt machen muss. 2, 3 Abgänge, die man dann aber auch gut ersetzen kann und dann kann man den Rest des Kaders halten.
Ist das in dem Sinne dann auch was Cooles, weil wir haben jetzt die letzte Meisterschaft, die nicht Bayern war, war Dortmund, das ist 11 Jahre her und danach ist die Mannschaft mehr oder weniger weggekauft worden. Hat man jetzt die Hoffnung, dass das mit Leverkusen nicht passiert?
Also ich glaube, ein Jahr können sie, wie gesagt, den Grundkern des Kaders halten. Was danach kommt, müssen wir schauen. Ich glaube, für einige Spieler macht es auch wirklich Sinn, nochmal diese Leistung zu bestätigen bei Leverkusen, beziehungsweise sich dann auch in diesem gesicherten Umfeld in der Champions League nochmal zu zeigen. Aber man muss, glaube ich, dann schon sagen, gerade die Chance ist ja dann natürlich immer da, dass du nächstes Jahr vielleicht in der Liga Dritter wirst, im Pokalviertelfinale ausscheidest und, sag ich mal, in der Champions League vielleicht das Achtelfinale erreichst. Dann muss man auch sagen, dass für diverse Topspieler gerade im Kader dann wahrscheinlich auch das Kapitel Leverkusen beendet ist oder beendet wäre. Daher, ich glaube, man kann, wie gesagt, ein Jahr kann man das jetzt noch den Kader zusammenhalten, so, und dann muss man schauen, kann man diese Titel quasi oder diese Saison nochmal wiederholen? Ist dann auch wiederum die Frage, wie ist Leverkusen auch im Status zu sehen? Das finde ich halt ganz schwer. Leverkusen, das merke ich ja selbst so in meinem Beruf als Social Media Manager, so im Ausland hat Leverkusen nochmal einen ganz anderen Ruf als in Deutschland, weil hier Bayerwerk und Werkself, so, das ist im Ausland gar nicht so Thema, weil das einfach nicht interessant ist für die Leute. So, deshalb muss man, glaube ich, immer schauen, wie sieht das dann in einem Jahr auch mit dem Status aus. Aber einen großen Umbruch wird es diesen Sommer jetzt nicht geben. Und das liegt, denke ich, schon daran, dass Xabi bleibt.
Ja, finde ich vom Prinzip her auch sehr, sehr cool, dass man ja vielleicht über einen gewissen längeren Zeitraum diese Spannung erhalten kann, dass nicht es vor der Saison schon feststeht, Bayern holt die x-te Meisterschaft in Folge. Wie gesagt, wir haben jetzt Anfang April bis zum Transferfenster, bis zur neuen Saison, da ist noch sehr, sehr viel Zeit und wir kennen es, da wird noch sehr, sehr viel passieren. Du hattest jetzt Frimpong angesprochen aufgrund der Ausstiegsklausel, halte ich auch für einen sehr wahrscheinlichen und realistischen Abgangskandidaten, vor allem weil die bei und bei 40 Millionen liegen soll, wo man ja heutzutage schon von einem quasi Schnapper spricht, ist ja auch noch nicht allzu alt. Als nächstes hast du Palacios angesprochen, ist ja auch schon ein bisschen länger bei der Werkself, ist Weltmeister geworden, holt dann wahrscheinlich Meisterschaft, vielleicht DFB-Pokal, vielleicht in der Europa League was, also ist ja noch sehr, sehr viel möglich. Gab es in letzter Zeit auch schon ein paar Gerüchte, noch nicht so richtig konkret. Du sagst, das wäre auch einer, wo man jetzt eher sagt, der möchte, will vielleicht nochmal den nächsten Schritt gehen und zwar nicht bei der Werkself.
Für mich sprechen 3 Gründe dafür, dass er gehen könnte im Sommer oder gehen wird. Erstens wird man, glaube ich, für ihn sehr gutes Geld bekommen. Zweitens ist es halt einfach so, im Moment muss man schauen, dass er ein bisschen Andrich den Platz nimmt. Andrich ist Top-Spieler diese Saison auch.
Möchte natürlich auch Stammspieler sein.
Möchte halt auch Stammspieler werden. Andrich hat jetzt den Vorteil durch die DFB-Elf, DM, dass sein Status enorm steigen wird, sodass man sich vielleicht sagt, okay, wir haben Andrich, der jetzt dann auch dann mehr in die Führungsrolle nochmal reingeht zur kommenden Saison. Palacios können wir abgeben, holen neues Talent, haben ein bisschen Fluktuation im Kader, was eigentlich immer gut ist. Und man muss halt auch ehrlicherweise sagen, ich habe es auch eben nochmal nachgeguckt, Palacios ist seit 5 Jahren in Leverkusen.
Kommt einem irgendwie nicht so richtig vor, dass es schon so lange ist.
Und er hat es noch in keiner Saison geschafft, mehr als 25 Bundesligaspiele zu machen. Er ist halt super verletzungsanfällig. Und dann sage ich, die Kombination daraus, aus diesen Punkten, ergibt für mich eigentlich einen recht klaren Sommerwechsel.
Die europäischen Spieler haben die EM. Er hat die Copa America, wo er sich auch nochmal aber wo er sich nochmal zeigen könnte, wo nochmal Interessenten zum Vorschein kommen könnten. Für mich muss ich auch sagen, einer, wo man sagt, könnte man verkaufen. Natürlich, super wichtiger Spieler, keine Frage. Ist auch einmal so ein bisschen unscheinbar halt. So ein Zweikampf.
Also ich glaube auch, er ist ersetzbar. Er ist, glaube ich, sogar gerade da ist sehr viele Achter gibt und Leverkusen gutes Auge hat, für Leverkusen noch recht gut ersetzbar, sag ich mal.
Haben wir auch, wenn wir zu möglichen Spielern kommen, die Leverkusen verpflichten möchten, einen Kandidaten, den ihr im Forum genannt habt zum Beispiel. Wir haben selber noch mal ein paar Vorschläge. Da kommen wir gleich dann noch mal zu. Die nächste Position, die du angesprochen hast, die Viererkette, Tabsoba, Tah, Kusunu, Hinkepier, 4 Top-Innenverteidiger. Leverkusen spielt gerne mit einer Dreierkette. Das heißt, einer muss irgendwie immer in den sauren Apfel beißen, beziehungsweise du hast vielleicht 1-2 Gesetzte und die anderen beiden rotieren. Es gab viele Gerüchte um Tah. Da gibt es jetzt die letzte Wasserstandsmeldung. Dort ist es, könnte Richtung Verlängerung gehen. Mhm. Leverkusen würde es gerne machen. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Also die Ablösesumme jetzt wäre dementsprechend nicht so hoch. Es gibt immer noch Berichte, dass es eine Ausstiegsklausel geben soll, die es in den letzten Jahren gab, auch im Winter noch gab. Da gibt es aber unterschiedliche Berichte. Manche sagen, Ausstiegsklausel liegt bei 18 Millionen, sein Marktwert bei 30. Manche sagen, es gibt keine Ausstiegsklausel, es wäre dementsprechend frei verhandelbar. Da aber letzter Stand, dass Tah wohl dazu tendieren könnte, dass er bei der Werkself bleiben Tabsoba, Kusunu, Hinkepier, die alle nochmal jünger sind und dementsprechend vom Markt her ein anderes Potenzial haben. Mit wem würdest du am ehesten weitermachen und bei wem glaubst du, ist es am wahrscheinlichsten, dass er Leverkusen verlässt?
Ich fange mal mit dem letzten Teil an. Ich glaube, am wahrscheinlichsten, dass er Leverkusen verlässt, ist bei Hinkepier. Ist auch nur ein Bauchgefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber diese Saison, finde ich, hat er auch gerade durch seine Sperre am Anfang, durch die Verletzung, er ist irgendwie nicht so wirklich in diese Saison gekommen. Also wenn er spielt, ist es natürlich gut, weil er auch alleine diese Qualität hat. Aber ich glaube, für Leverkusen ist er ersetzbar. Und ich könnte mir vorstellen, dass er mit seinem aktuellen Status auch nicht ganz zufrieden ist. Bei Tabsoba muss man halt auch schauen. Er ist jetzt von den Genannten am längsten da, wenn man jetzt Tah ausklammert. Er ist eigentlich auch bereit für den nächsten Schritt. Letztes Jahr gab es ja schon die Gerüchte um Tottenham. Vielleicht müsste er für sich, für seine Karriere auch den nächsten Schritt machen. Bei Kusunu sehr, sehr gute Entwicklung genommen dieses Jahr. Bringt alles mit, was ein moderner Innenverteidiger zeigen muss oder in sich haben sollte im Profil.
Hat so ein bisschen was für mich von dem alten Lucio. Ein bisschen verkappt, zwar nicht im Zentrum, sondern ein bisschen über außen, aber diese Tempo-Dribbel-Läufe, die er da macht mit einer richtig guten Spieleröffnung, gibt mir so eine leichte Lucio-Vibes.
Ja, so weit will ich noch nicht gehen, aber ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Bei Kusunu, glaube ich, hat Leverkusen halt auch einfach die besten Karten gerade. Also sie müssen ja nicht verkaufen, so finanziell. Und ich wüsste jetzt nicht, warum sie ausgerechnet Kusunu abgeben.
Vor allem, weil bei ihm ist es ja noch so, dass das jetzt seine erste Saison ist, wo er auch deutlich mehr Spiele von Anfang an hat.
Seine Durchbruchssaison in Leverkusen, wenn du so willst. Deswegen glaube ich einfach, vom Zeitpunkt her sind die anderen beiden eher Verkaufskandidaten. Und aufgrund des Status denke ich schon, dass Hinkepier am ehesten jetzt ein Kandidat wäre, wo man vielleicht auch eine gute Möglichkeit hat, das Geld mitzunehmen, um dann wieder in andere Spieler zu investieren. Wird ja auch spannend sein, wie es mit Stanisic weitergeht. Ich glaube, eigentlich sollte Bayern ihn halten. So, er hat jetzt gezeigt, dass er auf dem Niveau gut spielen kann. Rechts kann innen spielen. Wäre aber eigentlich vielleicht auch, oder wäre auch nur vielleicht eine gute Möglichkeit für Leverkusen, wenn man sagt, man gibt Hinkepier ab und bietet aber Bayern gutes Geld für Stanisic.
Generell, wir haben jetzt von den 4 Innenverteidigern gesprochen. Natürlich hast du noch mal hinten dran 1-2 Talente. Aber bei einer Dreierkette, 4 IVs, die top sind, brauchst du eigentlich schon, oder? Also da müsste dann ja theoretisch, wenn einer gehen sollte, auch noch mal was nachkommen.
Würde sogar eher in die Richtung gehen, dass man 5 braucht. Vielleicht wäre auch die perfekte Mischung 4 richtig gute Innenverteidiger und ein gutes Talent. Es gibt immer bei einer Dreierkette Möglichkeiten, auch zu wechseln. Gerade Xabi Alonso, finde ich, hat dieses Jahr wirklich gut gezeigt, wie man rotieren kann. Es ist 2-3 Mal natürlich fast schief gegangen, wo man sich in der Nachspielzeit noch retten konnte. Aber das muss man ja gar nicht dann unbedingt auf die Spieler beziehen, die reingerutscht sind in die Mannschaft. Deswegen, man hat einen Trainer, der auch mutig ist, der auch wirklich schaut, dass alle Spieler im Kader Einsatzzeit bekommen. Deswegen, ich würde auch gerade dann mit der Champions League eher davon ausgehen, dass man 5 Top-Innenverteidiger braucht. Aber wie gesagt, ich bin auch ein Fan davon, dass man selbst bei Mannschaften, die funktionieren, immer wieder mal was wechselt im Kader, alleine um diese neuen Impulse zu haben. Und ja, da bietet sich gerade bei den Innenverteidigern, bieten sich 1-2 Wechsel an, die man dann auch auffangen könnte mit Spielern, die wieder neues Potenzial bringen. neuen frischen Wind bringen.
Das heißt, zusammengefasst, wir haben Frimpong, wo wir sagen, schon wahrscheinlich und realistisch, dass er geht. Palacios, wo es noch kaum Gerüchte gibt, aber wo man sich das durchaus vorstellen könnte.
Ja.
Und ein Innenverteidiger. Wären jetzt drei Spieler, wo wir sagen, die könnten die Werkself verlassen. Wo es jetzt natürlich bei Frimpong schon, aber jetzt nicht so heftig ins Gewicht schlagen würde, weil man natürlich dann auch noch Möglichkeiten hat, dann wieder neu nachzulegen. Gibt es noch zu den drei Spielern noch einen, wo du sagst, da könnte es schwierig werden, den zu halten? Stichwort vielleicht ein Boniface. Wie muss der vielleicht erstmal wieder reinkommen? Xhaka, sagt er, danach ist Schluss.
Nee, bei Xhaka kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass der jetzt wieder geht. Es war ja auch von ihm auch eine bewusste Entscheidung, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Und wo soll er jetzt hingehen?
Absolut, so, ich auf deiner Seite
war nur... Ich sehe da jetzt keinen Grund. Grundsätzlich gefällt ihm, glaube ich, auch die Rolle, die er da gerade hat in Leverkusen. Wen ich als Abgangskandidat noch sehe, ist Adli. Nicht, weil ich jetzt sage, er müsste weg, aber mein Eindruck ist halt einfach, dass der Mann einfach brennt, jetzt auch irgendwo mal Stammspieler zu sein. Und ich glaube, auch für ihn wirst du gute Angebote bekommen. Er ist einer, der vorankommen will, der sich zeigen will. Und ich glaube, man kann diesen Stammplatz, den er sich erhofft, wird dann Leverkusen nicht bekommen. Auf lange Sicht. Deswegen wäre das für mich so ein Kandidat, wo ich auch sagen würde, da sollte man sich vielleicht die guten Angebote anhören, vielleicht auch annehmen und da dann einen Ersatz holen.
Das ist eine gute Überleitung zu den Spielern, zu denen wir jetzt kommen könnten oder diesen Positionen, wo Leverkusen sich verstärken könnte, beziehungsweise wo man sagt, da würde es nicht schaden, wenn ihr da nochmal in der Breite oder in der Spitze nachlegt. Und da seid ihr natürlich wieder ein wichtiger Teil von. Und zwar habe ich wieder im Forum rumgestöbert, was ihr so an Spielervorschlägen, an Transferwünschen quasi hättet. Und da habe ich zwei rausgesucht. Wir haben selber noch mal was vorbereitet, wo wir sagen, that's it, das ist der Spieler, den sollte Leverkusen holen, beziehungsweise das ist realistisch. Wir starten aber mit euren beiden Vorschlägen. Wir haben da einen Flügelspieler und einen, würde ich sagen, kreativen Wirbler, der vorne mehr oder weniger fast alles spielen kann. Ja. Und mit dem fangen wir an. Ist das eine Meinung von TM-User Dani Carvajal? Ich glaube nicht, dass es der Dani Carvajal ist.
Das ist der.
Amüsant wär's. Dann wär's auf jeden Fall ein sehr gutes Deutsch, was er geschrieben hätte. Ich starte mal mit seiner Aussage. Was mich allerdings stark wundert, ist, dass es noch gar keine Gerüchte in Richtung Brian Gruder gibt. Für mich ist das ein derartiges Perfect Match, dass ich am liebsten bei Simon anrufen würde und ihn dazu zwingen möchte, die Jungen zu holen. Gruder in unserer Offensive neben Würz würde derart gut passen. Er hat zwar echt keine guten Scorer-Werte, aber wenn man sich den Spieler anschaut und unter Berücksichtigung seines Alters und seiner ersten Profisaison, dann muss man erkennen, dass dieser Spieler etwas ganz Besonderes ist. Ich persönlich würde es sehr bedauern, wenn wir ihn nicht holen würden und man würde es in Zukunft garantiert bereuen. Würz scheint noch bleiben zu wollen. Gruder könnte diese Position auch einnehmen. Aber ja, in 2-3 Jahren ist er wahrscheinlich nicht mehr so wenig Geld zu holen wie jetzt. Was sagst du zu dem Vorschlag?
Finde ich einen sehr guten Vorschlag. Wer die Marktwert-Streams mit uns beiden hört oder gehört hat in den letzten 1,5 Jahren, weiß, dass ich sehr viel von Gruder halte. Ich bin mir halt nur nicht sicher, braucht er eher einen Verein, wo er noch mehr Spielpraxis bekommt beziehungsweise noch eine größere Rolle spielen kann. Vom Talent traue ich ihm da das schon zu, bei Leverkusen ja auch eine gute Rolle zu spielen. Dann wären wir dann aber auch eher bei dem Einwechselspieler, der nochmal für Impact sorgt, ab der 60. oder so, oder mal ein, ja, vielleicht Pokalspiel mal ran darf. Ich finde, Gruder passt sehr gut zu Leverkusen, aber wie gesagt, der Schritt wäre mir jetzt einfach zu groß und ich würde ihn dann vielleicht eher nochmal beim anderen Bundesligisten nochmal ein Jahr sehen. Die Idee dahinter finde ich aber, die der User genannt hat, finde ich sehr gut und durchaus passender Spieler für Leverkusen.
Du hast es schon genannt, beziehungsweise man muss es halt abwägen. Möchtest du ihn jetzt verhältnismäßig günstig bekommen und hinter Wirtz aufbauen? Kann er als Spieler von ihm, von dem System unter Xabi Alonso nochmal mehr mitnehmen, auch als nur Einwechselspieler? Oder will er halt dann irgendwo hin oder muss er irgendwo hin, wo er jetzt sehr, sehr viel Spielpraxis sammelt und so halt Erfahrung sammelt? Das bin ich auch sehr gespannt, was da sein nächster Schritt ist. Dass der über kurz oder lang nicht in Mainz ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Den wird Mainz nicht halten können, beziehungsweise der hat natürlich andere Ziele, sollte andere Ziele haben. Nichts gegen Mainz. Ich tue mich noch schwer, muss ich sagen, was da der perfekte Schritt ist. ich finde es auch nicht verkehrt. Ich habe ja immer gepredigt von wegen, man muss als junger Spieler viel spielen. Aber wenn du dann in so eine Leverkusen-Mannschaft kommst, unter Xabi Alonso, wenn du Wirtz und Co. hörst, die sagen, wenn der mittrainiert und Pässe spielt, was du von dem lernen kannst und sowas, wie geil das ist, weiß ich nicht, ob das dann vielleicht auch okay ist, wenn du sagst, dann spiele ich halt nicht 20 Spiele, sondern halt nur 10. Weil du halt noch so viel von ihm mitnehmen kannst. Kann dir ein anderer Trainer das bieten, was dir dann die Einsatzzeit wieder
wegmacht? Ja, wobei ich glaube, über 10 Spiele würden wir dann gar nicht reden. Also es wäre schon mehr. Es ist halt dann auch wieder Abwägungssache. Also nehmen wir mal die Eintracht beispielsweise. Würde er da hinkommen? Ja, ich weiß, Mainz, Frankfurt nicht das beste Verhältnis so. Aber würde er jetzt da hinkommen, in so einer Rolle spielen, wie gesagt, als Halbstürmer dort? Das wäre für mich jetzt vielleicht spielerisch sogar noch ein bisschen passender und wäre ein kleinerer Schritt. Da ist ja dann zum Beispiel die Frage, macht so ein Schritt Sinn, um dann wirklich 35 Spiele zu bekommen oder zu Leverkusen zu gehen und dann vielleicht die 20 Spiele zu bekommen? Schwierig. Auf der anderen Seite sehen wir das in jeder Saison. Lass Wirtz mal wieder eine schwere Knieverletzung haben. Wir hoffen es nicht, aber kann ja immer passieren. So, du kannst ja auch immer auch noch einen eigenen großen Schritt machen in deiner Entwicklung, dass Maxi Bayer Stammspieler wird dieses Jahr in der Bundesliga und, keine Ahnung, 12, 13 Tore jetzt schon hat, dass damit hätte keiner gerechnet im letzten Sommer. Sprich, vielleicht wird auch Gruder da direkt Stammspieler, weil das nochmal diese Mitspieler sind, dieses Umfeld, was ihn nochmal direkt nochmal um 2, 3 Stufen steigen lässt, so. Ganz schwierig. Also wie gesagt, es wäre schon kein schlechter Wechsel nach Leverkusen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ist aber auch immer abhängig von den Alternativen, ob nicht ein etwas kleinerer Schritt nicht nochmal besser wäre.
Schreibt es uns gerne in die Kommentare, eure Meinung, was ihr sagt. Brian Gruder, Leverkusen, richtiger Schritt. Sollte sich Leverkusen mit dem Spieler beschäftigen oder an Gruder Stelle vielleicht nochmal einen Zwischenschritt und nicht direkt ganz hoch hinaus zu Leverkusen. Wir gehen von einem kreativen Wirbler zu einem auch kreativen Spieler, aber der mehr auf den Außen beheimatet ist. Und zwar sagt TM-User ATR Steel, ich muss mich nochmal vor ein paar Wochen wiederholen, Ritsu Doan würde ich wirklich gerne bei uns sehen. Der Japaner vom SC Freiburg. Dein Kopfnicken und eher dein Stillschweigen sagt mir schon so ein bisschen, in welche Richtung deine Meinung gehen könnte.
Ja, wir haben das ja schon gerade vor dem Podcast besprochen. Ich war sehr überrascht, als ich den Namen gehört habe. Nicht, weil ich ihm die Qualitäten absprechen will im Gesamten, aber ich muss schon da ehrlich sagen, ich sehe jetzt bei ihm nicht die Qualität, um bei Leverkusen da eine große Rolle zu spielen. Ich glaube, da kann man einfach talentiertere und vielleicht auch jetzt schon bessere Spieler holen, vielleicht auch welche, die eher passen. Ich bin sowieso gespannt nächste Saison, wie das bei Leverkusen taktisch aussehen wird. Für mich spielt Leverkusen jetzt auch nicht unbedingt mit den klassischen Außenspielern offensiv, gerade weil ja Grimaldo und Frimpong ja auch viel nach vorne machen. So, und dann wäre er so ein bisschen mehr eher eingerückt und da sehe ich jetzt Doan nicht unbedingt in dem Leverkusen-Kader. Grundsätzlich guter Spieler, wissen wir alle.
Gehe ich aber auch mit. Also du warst verwundert, ich war auch verwundert, aber wir wollen natürlich auch mal ein bisschen nicht die obvious Meinung reinbringen aus dem Forum, sondern auch mal welche, mit denen man nicht unbedingt rechnet. Könnt ihr auch gerne mal sagen.
Ja, also in dem Fall, es kann ja auch gut gehen. Also wir haben ja jedes Jahr, sehen wir Transfers, wo man sich fragt, was ist denn hier los?
Bestes Beispiel, Maxi Mittelstädt.
Maxi Mittelstädt, weiß ich auch noch. Wir sitzen hier im Büro und alle so, was für Stuttgart mit dem? Und jetzt ist er Nationalspieler.
Es kann sehr schnell gehen. Für mich dennoch generell die Flügelposition, du hast sie schon angesprochen, eine, wo ich bei Leverkusen tendenziell noch ein bisschen Bedarf sehe. Du hast Nagli angesprochen, der immer so zwischen Stammelf und Bank pendelt, so noch nie den richtigen Durchbruch geschafft hat. Er war irgendwie immer nah dran, aber dann, wenn man gedacht hat, okay, jetzt hat er's, dann hat es irgendwie leider nicht mehr so richtig funktioniert. Jonas Hofmann, Topspieler, müssen wir nicht drum rumreden, aber wird auch verletzungsanfälliger, wird auch nicht jünger, muss man auch nochmal sagen. Braucht vielleicht auch mal eine Pause mehr als weniger. Und dann hast du noch auf der anderen Seite Nathan Teller zum Beispiel, der sich jetzt auch macht, der immer mehr kommt. Aber wo ich auch sage, generell, wenn du dir die anguckst, da könnte man noch was machen. Und ich habe mal versucht, einen Spielertypen zu finden, den ihr vielleicht noch nicht kennt, der da passen könnte. Und habe mich da mal in die Statistiken von Transfermarkt begeben und mir einmal angeschaut, die wertvollsten Flügelspieler der Welt. Und da muss man ja ehrlich sein.
Also warst du als Scout unterwegs?
Ich war als Scout unterwegs, ich hab's versucht, also Simon Rolfes und Co. hört mir zu. Nein, so viel Macht möchte ich mir jetzt auch nicht geben. Aber vielleicht ist das ja einer, mit dem man sich beschäftigt. Generell, der Rekordtransfer von Leverkusen ist immer noch Kerem Demirbay von 32 Millionen. Also da muss man sich natürlich auch schnell davon verabschieden, dass Leverkusen jetzt irgendwie für einen Spieler 50 bis 60 Millionen ausgeben wird. Egal, ob sie jetzt mehr Einnahmen durch Champions League und durch Verkäufe haben oder nicht. Deshalb muss man in der Liste jetzt, was die wertvollsten
Flügelspieler... Wobei das ja grundsätzlich jetzt eigentlich ein guter Anlass wäre oder ein guter Moment wäre, finanziell noch mal ein bisschen ins Risiko zu gehen. Gerade ja, wenn man
absolut.
Geld einnimmt. In der Champions League gibt es jetzt noch mal mehr Geld als zur neuen Saison, Stelle von jetzt.
Nichtsdestotrotz, wenn man sich die Liste anguckt mit den wertvollsten Spielern, die jetzt halt bei 50 plus sind oder 40 plus, die sind halt schon bei Vereinen generell oder Premier League, wo man sagt,
ja, die werden nicht
die wird Leverkusen nicht bekommen. Da ist der Verein vom Standing halt einfach noch mal was anderes. Auch wenn wir das persönlich auch mit der deutschen Fanbrille vielleicht nicht unbedingt verstehen, aber ist halt leider so. Und dann ist man halt schnell in dem Bereich Marktwert 30, 25 Millionen, wo man sagt, okay, das ist vom Finanziellen auf jeden Fall realistisch. Und da habe ich mir einen Spieler rausgepickt, der auch bei einem Verein aktuell spielt, wo es absolut realistisch ist, da nochmal den Verein zu verlassen. Und zwar geht es um Matthias Soule. Ich bin gespannt, ob ihr den Spieler kennt. 20 Jahre alt, rechts außen, kann auch hängende Spitze und offensives Mittelfeld spielen, ist Argentinier, hat einen Marktwert von 25 Millionen und spielt aktuell in der Serie A für Frosinone, ist aber von Juve ausgeliehen. Ich mache weiter. Ich habe mich mit unserem Italien-Experten dazu unterhalten und habe ihn mal um seine Meinung und Einschätzung gebeten. Juve muss im Sommer sehr wahrscheinlich viele Spieler verkaufen und Geld einnehmen. Und da ist Soule einer von den Kandidaten. Auch weil er halt nicht in das System passt, mit dem Juve spielt, halt mit den beiden Schienenspielern. Er ist halt nicht dieser Rechtsaußen-Schienenspieler in der Dreier- oder Fünferkette. Das ist er nicht. Deshalb passt es halt nicht so richtig. Und dann habe ich natürlich noch gefragt, was sind so seine Stärken und Eigenschaften? Was zeichnet ihn aus? Er hat eine richtig gute Technik, sehr dribbelstark, sehr schnell, zieht gerne rein, so ein Robben-Manier und schießt gerne dementsprechend aufs Tor. Dementsprechend torgefährlich in 28 Ligaspielen, 10 Tore, 2 Assists für Frosinone, die jetzt auch nicht unbedingt oben in der Tabelle stehen, also schon ganz okay. Ist halt noch ein Talent, muss man sagen, 20 Jahre alt, muss dementsprechend noch geformt werden. Aktuell vielleicht noch kein kompletter, richtiger Stammspieler in Italien, aber in Deutschland sieht das ja mittlerweile, was Talente angeht, schon ein bisschen anders aus. Das wäre einer, wo ich sage, den kann man vielleicht bezahlen, Juve soll wohl um und bei 30 bis 35 für ihn fordern, kommt aber natürlich oder hängt natürlich davon ab, wie viele Interessenten es gibt. Kommt es zum Wettbieten, ist ein Premier League Club dabei, der Interesse hat, dann geht das natürlich schnell in andere Regionen. Aber das war so die Summe, die Yatin mir genannt hat, 30, 35 Millionen. Und dann sage ich, das ist einer, den könnte man sich zumindest mal angucken und sollte man auf dem Zettel haben. Und es gab zuletzt schon Gerüchte aus der Bundesliga, Bayern, Dortmund, Leipzig, die schon dran gewesen sein sollen. Kennst du den Spieler? Die Frage ist rhetorisch, weil du kennst quasi jeden Spieler. Was sagst du zu ihm? Wäre das einer, wo du sagst, könnte ich mir sogar vorstellen?
Also natürlich kenne ich den Spieler. Ich bin mir aber auch sehr sicher, dass Simon Rolfes den Spieler kennt, weil das der klassische Spieler ist, der bei Leverkusen auf der Liste ist. Top-Talent, du hast eigentlich alles schon beschrieben. Würde definitiv reinpassen, gerade wenn man sagt, man will mit so einem klassischen Außenspieler noch mal ein bisschen mehr Variablen im Spiel haben, einfach auch noch mal, um auch taktisch umstellen zu können. In dem Sinne hast du da gut gescoutet, würde ich sagen, und kannst bei Leverkusen anfangen und den ein bisschen unter die Arme greifen im Sommer.
Das freut mich sehr. Aber wir wollen ja nicht nur, dass ich den unter die Arme greife, sondern du hast schon Frimpong angesprochen. Ich habe einen Kandidaten mitgebracht für den Flügel. Du hast einen Kandidaten mitgebracht, der Jeremy Frimpong ersetzen könnte. Magst du den einmal vorstellen?
Genau, wir haben es ja schon gerade gesagt. Du hast dich offensiver umgeschaut. Ich bin da ein Stück defensiver rangegangen, weil ich sage, okay, wir brauchen das Gegenstück zu Grimaldo. Da ist mir zum Beispiel schon seit längerem aufgefallen, Jan Couto, 21, Rechtsverteidiger, rechter Schienenspieler bei Girona. Ein sehr offensiver Spieler. Jung hat noch ein Jahr Vertrag ab Sommer bei Man City, er ist ausgeliehen in diesem Jahr, ist für mich Frimpong sehr ähnlich, passt auch alles so vom Profil, von der Größe. Wenn man die 1:1 vergleicht, kommt man da schon recht nah. Und das ist für mich dann eher der Weg, dass ich sage, okay, ich brauche eher jemanden, der die Linie rauf und runter rennt bei Leverkusen, als dass ich jetzt einen klassischen Flügelspieler brauche. Und da habe ich mich dann für Jan Couto entschieden. Glaube auch, dass man den gerade mit den Argumenten, die Leverkusen auf seiner Seite hat, kaufen kann im Sommer. Muss man aber auch sich sicher sein, dass da ein recht großes Angebot hingelegt werden muss.
Ja, da werden sie wahrscheinlich nicht die einzigen sein, die den auf dem Einkaufszettel haben. Aber dafür auch schon mal vielen Dank für deine Einschätzung zu Leverkusen und zu deinem Scouting, was die Rechtsverteidigerposition angeht. Könnt ihr natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben bei Spotify, bei YouTube, was ihr zu dem ganzen Leverkusen-Kader sagt. Wie viele gehen? Wer muss kommen? Auf welchen Positionen sollte man nachlegen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir sind gespannt auf eure Meinung und können sie im nächsten Podcast, denke ich mal, auch gerne hier mal wieder mit unterbringen. Wir machen weiter mit einer Kategorie, die wir sehr, sehr gerne zuletzt genommen haben, und zwar Pick His Club. Das haben wir schon mit ein paar Spielern gemacht, Can Usu und Chris Führig und Co. Und Chris Führig ist eine gute Überleitung, denn wir bleiben beim VfB, wo es zuletzt sehr, sehr viele Spekulationen rund um die Personalie Alexander Nübel gibt. Ist aktuell von Bayern ausgeliehen an den VfB. Diese Leihe endet nach dieser Saison. Er hat bei Bayern noch einen Vertrag bis 2025, wie Manuel Neuer. Er selbst hat gesagt, er möchte nächste Saison unbedingt die Nummer 1 sein. Jetzt natürlich die Frage, wo wird das sein? Er selbst hat gesagt, der VfB ist eine sehr, sehr gute Option. In der TM-Gerüchteküche gibt es aber noch weitere Interessenten, und zwar Newcastle, AS Rom, Sporting Lissabon und dann natürlich, wie gesagt, Bayern und der VfB. Wenn du Alexander Nübel wärst, wo würdest du hin oder wo würdest du bleiben?
Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ja, ich kann das sogar gar nicht wirklich beantworten in dem Sinne, weil die ganze Situation für mich einfach aktuell noch ein großes Rätsel ist. Natürlich wäre es für seine Karriere gut, wenn er beim VfB bleiben kann. Nächstes Jahr Champions League Stammtorwart beim für mich immer noch großen Verein. Die Situation ist aber sehr, sehr fraglich insgesamt. Also auch ist eigentlich denkt man ja, Bayern braucht ihn nicht, Bayern will ihn nicht. Man hat sich jetzt schon mehrfach quasi dagegen entschieden, ihn zu behalten, also im Kader zu behalten, beziehungsweise mit ihm weitermachen zu wollen. Ich sehe auch ehrlich gesagt nicht die Perspektive, dass er dann der neue Ersatz wird, egal wie dann auch die kommende Saison, falls er nochmal ausgeliehen werden sollte. Dafür müsste er erst nochmal verlängern. Ich sehe bei ihm keine Zukunft bei den Bayern. Bei Stuttgart sehe ich sie eher kurzfristig, da ja auch mit Dennis Seim ein absolutes Top-Talent noch gerade in der Regionalliga-Mannschaft spielt beim VfB, der auf Sicht auch erster Torwart werden soll und auch das Potenzial dafür hat.
Das hast du mir vor dem Podcast schon gesagt. Das ist einer, beschreib ihn gerne mal, wenn es kurz geht, dem wird die nächste große Rolle schon zugetraut.
Ja, aber also bei Dennis Seim, der ist jetzt auch schon seit 2-3 Jahren absolut im Blickfeld, gerade auch beim VfB, bei den Jugendnationalmannschaften. Das ist einer, der jetzt erste Erfahrungen auch gesammelt hat in der Regionalliga, war jetzt zuletzt aufgrund der Verletzung von Bredlo auch im Bundesliga-Kader gewesen. Er hätte sogar fast gespielt letztens, aber Nübel konnte ja dann doch nochmal, weil er dann doch nur angeschlagen war. Und das dann zum Beispiel ein Kandidat, den man, würde ich jetzt mal sagen, gut nach Fürth beispielsweise ausleihen könnte, mit dem Prinzip Urbich quasi weitergehen. Deswegen habe ich beim VfB und Nübel von einer kurzfristigen Lösung gesprochen, weil ich auch langfristig da jetzt keinen Vierjahresvertrag für Nübel unbedingt sehe. Und dann muss man schauen. In Deutschland gibt es dann, glaube ich, wenig Alternativen für ihn. Das Gute aus meiner Sicht an Nübel ist, dass er den Schritt ins Ausland gewagt hat. Sprich, ich glaube, Spieler, die es einmal gemacht haben und nicht grundsätzlich gescheitert sind, tun sich dann auch leichter, solche Wechsel wiederzumachen. Deswegen, vielleicht gibt es einen kurzfristigen Deal mit dem VfB, irgendwie, dass er nochmal ein Jahr bleiben kann. Aber sonst sehe ich ihn eher im Ausland beim Verein, den ich jetzt noch nicht unbedingt nennen kann, weil man da erstmal gucken müsste, wie sich die Torwartsituation
entwickelt. Ich wollte schon sagen, jetzt nenn mir bitte einen Verein. Kriege ich dich noch dazu, dass du einen Verein nennst?
Dann sage ich Newcastle.
Okay, dann sagst du Newcastle. Ich habe einen anderen Verein vorbereitet, wo man sagen könnte, da geht's vielleicht hin. ist natürlich generell die Frage, was steht denn jetzt noch über Stuttgart? Also auch wenn sie von der Relegation von vor einem Jahr kommen, sie spielen nächstes Jahr Champions League, wahrscheinlich. Zumindest, was man auf jeden Fall sagen kann.
Das ist noch ein kurzer Punkt, wo ich eingrätschen will.
Ja.
Das Problem, warum ich jetzt mich schwer tue, einen Verein zu nehmen, auch im Ausland, ist, dass ich bei ihm eigentlich auch nicht Potenzial sehe, für einen deutlich besseren Verein als dem VfB auch im Ausland zu spielen. Daher sind seine Optionen, glaube ich, relativ limitiert, auch wenn er an sich ein guter Torwart ist.
Okay. Ja, hatte ja immer natürlich schon mal den ein oder anderen Patzer drin, hat sich aber trotzdem, muss ich schon sagen, gefangen. Ist natürlich die Frage, welches Team ist bereit, eine gewisse Ablöse für diesen Keeper zu bezahlen, die ja um und bei, jetzt sowas bei Stuttgart zumindest im Raum war, waren so 13, 15 Millionen. Das ist natürlich auch schon für einen Keeper.
Hab ich.
Nicht so wenig, muss man sagen. Ich könnte gerne die Statistik aufrufen. Teuerste Keeper, da sind nicht so viele, die jetzt über 20 Millionen gekostet haben oder an die 15. Da wäre schon relativ weit vorne dabei. Ich habe jetzt nochmal einen Verein rausgesucht, der nicht in den aktuellen Gerüchten dargestellt wurde, und zwar West Ham. Aus dem Grund.
Okay, interessant.
Alphonse Areola, 31 Jahre alt. Lukas Fabianski, 38 Jahre alt, als Nummer 1 und Nummer 2. Areola jetzt auch nicht mehr unumstritten, würde ich sagen, bei dem Club aus Nordost-London. Premier League ist immer noch mal was, muss man sagen, wo ich glaube, das könnte Spieler reizen, unabhängig davon, ob es jetzt international ist oder nicht. International vertreten wird West Ham wahrscheinlich nur sein, sollten sie die Europa League gewinnen. Da ist, würde ich mal ein sehr großes Fragezeichen hinterstellen oder hinterschreiben. Aber dennoch kann ich mir vorstellen, Premier League hat man Bock drauf. Was immer noch der Sache, die feststeht, finanziell ist das nochmal was ganz anderes.
Ja.
Ich möchte da jetzt keinem Spieler irgendwas unterstellen, dass man nur aus finanziellen Gründen irgendwas macht, aber wir wissen, dass das eine wichtige Rolle spielt bei einer Zukunftsentscheidung, die meiner Meinung nach auch in dem Alter, wo er jetzt ist, Nübel ist 27, auf eine gewisse Art und Weise schon zukunftsentscheidend, wegweisend ist. Jetzt zumindest dieser nächste Vertrag, wenn das jetzt ein 4-5-Jahres-Vertrag ist, dann ist er 31, 32. Die Entscheidung sollte schon passen. Da kann ich mir das auf eine gewisse Art und Weise schon vorstellen. Premier League, coole Stadt, cooler Verein, muss man auch sagen, West Ham finde ich
ja
sympathisch, weil, wie gesagt, so viel mehr als Stuttgart sehe ich jetzt auch nicht, und ich glaube, Roma, Sporting, dann wäre ich, glaube ich, eher bei Premier League, und Stuttgart finanziell ist es, glaube ich, aktuell nicht so wirklich machbar. Deshalb, ich lege mich gerne auf einen Verein fest, auch wenn ich weiß und ich verstehe es auch vollkommen, dass es zu dem jetzigen Zeitpunkt noch sehr, sehr schwierig ist, sich da festzulegen, weil, wer weiß, keine Ahnung, nachher verlängert Bayern doch mit Neuer und mit Nübel und verleiht ihn nochmal oder macht sonst was, was weiß ich. Stecken wir nicht drin. Wie gesagt, es sind noch sehr, sehr viel Zeit bis zum Transferfenster und bis zur neuen Saison. Aber wenn ich mich festlegen würde, würde ich sagen, West Ham ist es.
Aber an sich hören sich auch alle Alternativen für ihn gut an.
Also ja, also
Sporting,
dass er generell
Sporting wird Meister, davon können wir jetzt ausgehen, wird Champions League spielen. Beide Torhüter, die sie aktuell haben, quasi sind jetzt auch nicht auf dem absoluten Top-Niveau, dass man sagt, die kann man nicht verdrängen. Gerade ist ja dann auch die Frage, mit was für Versprechungen wird man geholt.
Richtig.
Bei der Roma ist jetzt durch De Rossi ein Torwartwechsel gewesen. Patricio ist jetzt kein Torwart, ist nicht mehr Stammtorwart. Svila ist neu reingekommen, aber jetzt auch stand jetzt kein Weltklasse-Torhüter, hinter dem sich Nübel verstecken sollte. Auch da mit der Stadt Rom absolut empfehlenswert.
Was man jetzt schon mal.
Lissabon wahrscheinlich auch, war ich noch nicht.
Was man jetzt ja schon mal sagen kann, die Leihe zu Stuttgart hat ihm auf jeden Fall gut getan, weil er jetzt ja mehrere Optionen hat für seinen nächsten Karriereschritt, und den wird er, denke ich mal, auch weise wählen. Wir haben auch zu diesem Thema eine Meinung aus dem Forum von Emil 2, der sich so ein bisschen auf die Stuttgarter Torhüterposition bezieht und generell dann nochmal auf die Zukunft von Nübel beim FC ja Bayern. Er sagt, der VfB sollte auf einer solch wichtigen Position Geld in die Hand nehmen und sich nach einem Torhüter wie Ortega umsehen. Bayern wird, wenn sie schlau sind, alles daran setzen, Nübel zu verkaufen und das leidige Kapitel zu den Akten zu legen. Selten werden die Chancen größer sein, noch einmal Geld mit ihm zu verdienen. Nübel hatte auch bereits zuvor immer wieder gute Phasen, auf welche schlechte Phasen folgten. Jetzt gilt es sozusagen, das Eisen zu schmieden, solange es noch heiß ist, und ihn abzustoßen. Klingt natürlich hinten raus ein bisschen hart, aber ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist. Was hältst du von der Meinung? Einmal Ortega und einmal Nübel, Bayern, Verkauf.
Ja, Ortega habe ich auch auf dem Zettel für diverse Bundesligisten. Könnte ich mir auch bei Bayern sogar vorstellen, wenn Neuer geht im nächsten Jahr. Der Mann hat jetzt einfach gezeigt, auch jetzt bei Man City auf höchstem Niveau, dass er da mithalten kann. Er ist, glaube ich, 31, sprich, er hat immer noch diverse Jahre im Tank. Kann theoretisch im besten Fall sogar noch 7, 8, 9 sein. So. Das heißt, man muss da nicht mal von einer kurzfristigen Lösung sprechen. Hat jetzt auch Titel gewonnen, hat dann Status gewonnen, was ihm auch in der Kabine und so helfen würde. Sprich, ich würde Ortega jetzt bei eigentlich jedem Verein, gerade bei deutschen Vereinen, die einen Stürmer suchen, würde ich sagen, wenn das möglich ist, dann holt euch den Mann. Aber ich glaube, es wird trotzdem schwer, ihn auch loszureißen quasi von Man City, weil er ja auch sieht, so, ich spiele hier in der wahrscheinlich besten Mannschaft der Welt, sportlich zumindest gesehen. Und er kommt ja auch wirklich auf Einsätze. Ist ja jetzt nicht so, dass er 3 Spiele pro Saison macht. Ederson auch immer anfällig für mal eine rote Karte oder eine Verletzung. Also er kommt zum Einsatz bei einer absoluten Top-Mannschaft. Könnte mir aber auch vorstellen, dass er sich vielleicht sagt, jetzt nach dann 2 Jahren Man City, ich will wieder Stammtorwart werden in Deutschland. Und würde ich sowohl für Bayern nach Neujahr als auch jetzt aktuell für den VfB für den Sommer, wenn das finanziell irgendwie möglich wäre, würde ich es als sehr gute Lösung für alle Seiten ansehen.
Ja, Nübel hast du ja schon vorhin gesagt, dass du nicht glaubst, dass Bayern nochmal mit ihm verlängert und dass er keine Zukunft bei Bayern hat. Dann heißt das jetzt im Endeffekt bei einem Jahr Restvertrag jetzt nochmal eine Ablöse mitnehmen. Ja. Und dann war es das mit dem Kapitel, was dann ja auch schon sich jetzt über einen sehr, sehr langen Zeitraum gezogen hat.
Ihr könnt wie viele Spiele hat er für Bayern gemacht?
Oh, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber
weiß ich jetzt auch aus dem Kopf gar nicht.
Er hat ein paar gemacht, aber viele waren es nicht. Da halte ich mich mal jetzt ausnahmsweise mal bedeckt. Aber schreibt uns auch hierzu gerne mal bei Spotify oder YouTube in die Kommentare, wo seht ihr Nübels Zukunft? Ist es beim VfB in der Bundesliga? Ist es generell in der Bundesliga? Ist es in der Premier League? Ist es jetzt in Italien oder in Portugal? Sind wir sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und jetzt zum Abschluss des Podcasts haben wir nochmal einen kleinen Gerüchte-Roundup, wo wir nochmal ganz, ganz schnell und kurz euch nur mal die aktuellsten News und Gerüchte mitgeben. Das sind 4 Spieler, die wir jetzt ganz, ganz schnell einmal kurz thematisieren, damit ihr auch da auf dem neuesten Stand seid und wisst, was Sache ist. Wir haben schon gesagt, Nübel, Pick His Club. So ähnlich könnte man es jetzt auch machen bei Nick Woltemade. Der hat bekannt gegeben, dass er Bremen nach dem Auslaufen des Vertrages im Sommer verlassen wird. Gibt viele Interessenten, die da jetzt schon thematisiert wurden, auch aus der Bundesliga, auch aus der zweiten Bundesliga. Was sagst du, wo würdest du ihn am ehesten sehen? Weil man muss ja sagen, dritte Liga bei Elversberg gut performt, erste Liga bei Bremen.
Spieler der Saison sogar der dritten Liga, glaube ich, offiziell.
Dann muss ich jetzt schon sagen, erste Liga war das schon noch mau. Also ja, man sieht immer wieder, da könnte was kommen, aber gezeigt hat das jetzt noch nicht. Wo siehst du seine Zukunft? Was ist da für dich der beste Karriereschritt?
Also ich sehe für ihn 2 Optionen quasi. Die erste Option ist ja, dass es laut Gerüchten der VfB werden soll, könnte. Da sehe ich ihn halt auch nur als Spieler mit Potenzial, den du ranführen kannst über Einsätze. Ich glaube, die Underfrolle aktuell als zweiter Stürmer neben einem, ich sage es einfach mal, um den Unterschied klar zu machen, neben einem Brecher wie Girassi oder dem Ersatz, der ihm quasi folgt, als zweiten Stürmer in so einem spielstarken Team könnte ich ihm mir da gut vorstellen, wenn er nicht in erster Reihe vorne die Bälle halten soll, dass es nicht seine Stärken sind. Das in der Rolle könnte ich ihm mir vorstellen. Auf der anderen Seite glaube ich, jetzt gerade auch nach dieser Werder-Saison würde ihm mehr Spielpraxis deutlich gut tun. Und da passt er, glaube ich, zu vielen Bundesligisten, die vielleicht einen offensiveren Fußball spielen, aber auch ein gesichertes Umfeld haben und auch mit Leuten Geduld haben. Ich könnte mir da beispielsweise Freiburg vorstellen.
So ein Typ Gregoritsch quasi.
Ja, wobei Gregoritsch ja gefühlt der kopfballstärkste Spieler der Liga ist, aber das ganze System Freiburg einfach auch wenig Druck in den Medien, man hat viel Geduld mit Spielern. Ich glaube, dieses Umfeld würde ihm gut tun. Bei Freiburg könnte ihn mir aber auch beispielsweise jetzt bei Aufsteiger St. Pauli vorstellen. So, wo man auch sagt, das ist eine gefestigte Mannschaft. Mhm. Die Konkurrenz ist aber auch nicht zu groß. St. Pauli wird eh gucken müssen, dass sie die bestmögliche Qualität zu den bestmöglichen Preisen bekommt. So, um den Kader dann auch erstligatauglich nochmal zu machen auf einzelnen Positionen. Und da glaube ich, so ein ablösefreier Woltemade, der noch viel Potenzial hat, sich auch zu entwickeln, wäre da, glaube ich, auch eine gute Lösung für ihn.
Ja, macht Sinn, beziehungsweise würde Sinn machen. Du hast schon bei Woltemade den Sportclub Freiburg ins Spiel gebracht. Und hier haben wir nochmal zwei Spieler, die ebenfalls mit dem Verein in Verbindung gebracht werden, beziehungsweise wo es sogar auch schon ein bisschen weiter ist. Einmal Patrick Osterhage vom VfL Bochum und einmal Erin Dingci, aktuell Heidenheim, aber Stammclub Werder Bremen. Osterhage 7 Millionen Mark wert, zuletzt ein Plus von 1,5 auf 7 Millionen gemacht. Da soll es schon relativ weit sein.
Ja.
Ablöse soll noch im einstelligen Millionenbereich liegen. Rekordtransfer ist immer noch Baptiste Santa Maria für 10 Millionen Euro von Stade Rennes damals. Und Erin Dingci, Stammclub, wie gesagt, Werder Bremen, die sich jetzt vorhin, wir zeichnen jetzt gerade am Mittwoch auf, also morgen kommt, oder heute, Donnerstag, dann kommt der Podcast raus, hat sich Frank Baumann nochmal dazu geäußert und gesagt, ja, die Chancen stehen wahrscheinlich eher schlecht. Also es könnte sein, dass seine Zukunft nicht in Bremen liegt. Sind das zwei typische, klassische Freiburg-Transfers, wie sie im Buche stehen?
Würde ich schon sagen. Ich finde es auch sehr clever von Freiburg, dass man scheinbar versucht, die Transfers so schnell wie möglich klar zu machen. Zumindest die ersten Transfers, weil ja Christian Streich geht mit Julian Schuster, Nachfolger, der zwar Freiburg in- und auswendig kennt, aber als Trainer noch nicht oder als Trainer noch keine Erfahrung sammeln konnte, gerade in der Bundesliga, aber auch in unteren Ligen nicht. Und da denke ich schon, dass es aus Freiburger Sicht Sinn macht, wirklich den Kader so schnell wie möglich auch da zu haben, um so viel Zeit wie möglich miteinander zu gewinnen in der Vorbereitung. Es zeigt auch einfach, wie seriös man dort arbeitet. Und ich sag, Osterhage ist für mich ein klassischer Freiburg-Transfer. Ich kann es nicht mal wirklich beschreiben, aber man hört Osterhage zu Freiburg und denkt sich, ja, passt.
Jo,
macht, der wird auch gut spielen.
Kann man Haken hintermachen.
Bei Dingci, ich glaube, Saloy will langsam mal wechseln. Das Gerücht gibt es schon seit 3 Jahren, dass er kurz vorm Wechsel steht. Doan wurde ja vorhin angesprochen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass da einen weiteren Schritt gibt und dass man dann sagt, okay, wir haben ja immer noch Grifo in der Hinterhand. Noah Weishaupt muss endlich mal mehr Spielpraxis bekommen, mehr spielen. Und dass man dann Dingci auf der anderen Seite hat, der auch einer der schnellsten Spieler ist der Liga, der mit dem Ball was kann. Also ich finde, es passt. Es würde einfach auch zu Freiburg passen, wenn sie Dingci holen. Das wäre für mich wie die Faust aufs Auge. Passt.
Passt. Sehr gut. Das war ein gutes Schlusswort. Passt. Denn das wäre es auch schon für heute gewesen. Wir haben zum Schluss nochmal zwei Gerüchte gehabt, die sich mit Werder Bremen beschäftigen. Und das ist ein gutes Stichwort für den Podcast, der am Sonntag rauskommen wird. Da werde ich nämlich hier mit einem Redakteur sitzen, zum Beispiel nämlich Lennart Gens, der seines Zeichens Werder-Fan ist. Und ihr habt es in den Kommentaren des Öfteren schon gefordert. Und wir hören natürlich auf euch. Am Sonntag kommt nämlich eine neue Top-10-Ausgabe mit den Top-10-Transfers von Werder Bremen seit 2000.
Toll, das wäre genau mein Thema gewesen.
Das wäre genau deins gewesen.
Also
ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Könnt ihr euch jetzt ja schon mal Gedanken machen, wen ihr nehmen würdet bei dieser Top 10. Wir haben uns schon vorbereitet. Es sind sehr, sehr coole Namen dabei. Wird man richtig nostalgisch wieder, wenn man diese Namen liest. War schon sehr, sehr cool. Muss ich auch als HSV-Fan zugestehen. Sehr, sehr nice. Aber das soll es erstmal an dieser Stelle gewesen sein. Tobi, vielen Dank für deine ausführlichen Meinungen und Begründungen und dein Scouting, was du betrieben hast. War wieder sehr nett. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann natürlich gerne wieder bei Spotify mit 5 Sternen bewerten. Gerne einen Kommentar da lassen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr am Sonntag wieder dabei seid, wenn wir über die Top 10 Transfers von Werder Bremen seit 2000 sprechen. Macht's gut. Ciao, ciao.